Mein Leben hat sich eine lange Zeit angefühlt wie ein Kampf durch Finsternis und Wüsten.
Ich war so krass minderwertig, ich habe mich schlecht gefühlt.
Ich hatte Momente, wo ich Gottes Stimme nicht so gehört habe, wo ich mich weit entfernt von Gott gefühlt habe.
Ich habe immer gedacht, ich bin das wichtigste Person und mir muss nur gut gehen.
Aber als ich dann von Beziehung zu Beziehung gesprungen bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich weiß gar nicht. Und als ich dann auf dem Boden lag und nicht mehr weiter wusste, habe ich gesagt, Gott, nicht mehr was ich will, sondern was du willst.
Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe entdeckt, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Antworten ist.
Es ist, als ob Jesus neben mir sitzt und sagt, Tess, was da drin steht, sage ich jetzt auch zu dir.
Und ab diesem Tag ging es mir eher darum, was Gott von mir wollte.
Wie krass ist das? Es gibt außer mich jemanden, der mich liebt, egal was ich tue.
Jesus sagte ganz liebevoll zu mir, ich habe alle deine Schuld auf mich genommen.
Das ist Wahrheit. Das ist unvergänglich. Und das steht für immer.
Von einer auf die andere Sekunde war alles ganz anders. Und das Leben hat neu begonnen.
Gesunde Theologie. Hey, herzlich willkommen, dass du heute Vormittag hier bist. Es ist so schön. Ich liebe es, gemeinsam mit Church Online, im ganzen Neuraum gemeinsam, uns heute ein sehr, sehr spannendes Thema anzuschauen. Ist dir mal aufgefallen, dass es in der Bibel extrem viele Prinzipien gibt, die eigentlich eine krasse Auswirkung auf den Alltag haben? Und sehr viele von diesen Prinzipien sind, würde ich mal sagen, sehr kontrovers. Sie sind so kontrovers, dass zum Teil Freundschaften kaputt gehen, aufgrund verschiedener theologischer Meinungen. Sie sind so kontrovers, dass manche Beziehungen, manche Ehen zerbrechen. Sie sind so kontrovers und manchmal auch herausfordernd, dass Menschen, die jahrelang in eine Kirche gegangen sind, plötzlich die Kirche verlassen. Und manche haben so krasse Verletzungen dabei erlebt, dass sie sagen, hey, ich kann eigentlich gar nicht mehr an Jesus glauben. Vielleicht ist es heute gar nicht ein sachliches Thema, sondern tatsächlich ein sehr persönliches Thema für dich, weil du selber schon im Bereich Theologie Verletzungen erlebt hast. Es kann sein, dass es Themen sind wie zum Beispiel Beziehungen. Wir reden heute ein bisschen über das Thema Sexualethik. Vielleicht kann es sein, dass du Verletzungen erlebt hast im ganzen Bereich Identität, Gender, Homosexualität. Wer bin ich als Mann oder als Frau? Was ist meine Rolle als Frau? Sollte ich als Frau eigentlich noch ein Kopftuch tragen? Weil es steht ja schließlich in der Bibel. Oder sollte eigentlich ein Prediger mit Löchern in den Hosen auf einer Bühne predigen? Und ein ganz spannendes Thema. Wir waren neulich mit unserem Communications-Team in den Bergen, haben gemeinsam gefrühstückt. Und während dem Frühstück haben wir sehr heiß diskutiert, ob es eigentlich eine Sünde ist, wenn ich auf mein Nutella-Brot vorne unten drunter noch Butter schmiere. Wir werden heute sehr praktisch nach den letzten Sonntagen und wir haben heute zwei Schauspieler eingeladen, die zwei sehr verbreitete Strömungen repräsentieren. Ist natürlich alles ein bisschen jetzt vereinfacht runtergebrochen, aber du wirst dich vielleicht in der einen oder anderen Aussage wiedererkennen. Wir werden uns anhand von dem Beispiel Sexualethik oder auch genauer gesagt Sex vor der Ehe uns verschiedene Prinzipien anschauen, weil es so ein polarisierendes Thema ist. Aber diese Prinzipien, die wir heute vorstellen werden, kannst du übertragen auf ganz viele andere Themen. Deswegen zück deinen Notizblock, mach dich ready und komm mit mir in ein kleines Café nach München.
Also Ehe und Familie zu biblischen Zeiten und heutigen Zeiten sind ja ganz anders. Da kannst du auch die Sexualethik nicht einfach so übertragen. Ein Beispiel ist zum Beispiel David. Der hatte zig Frauen und das ist also biblisch. Und wenn du dann sagst, ja, wir wollen alles biblisch leben, dann musst du auch akzeptieren, dass Polygamie gut ist. Aber das ist doch Quatsch. Und wenn wir uns jetzt die Fakten anschauen, damals war es halt einfach anders. Die Leute haben früher geheiratet und die Leute hatten keine Kondome. Das heißt, jedes Mal, wenn sie Sex hatten, konnte da ein Kind rauskommen. Natürlich musst du dann Sex anders denken.
Moment mal. Verhütungsmittel. In der Bibel steht doch geschrieben, seid fruchtbar. Da steht nichts über Verhütungsmittel. Und warum sollte ein Christ etwas nutzen, was den natürlichen Vorgang, den Gott sich ausgedacht hat, behindert?
Chris?
Ja, erstmal zwei verschiedene Meinungen. Wie du siehst, eine Person, die eher aus einer Richtung kommt, wo sie sagt, hey, warte mal, das aus dem Alten Testament und Neuen Testament, das ist schon uralt, das hat doch heute eigentlich keine Bedeutung mehr, weil es hat sich verändert, die Kultur hat sich verändert, also können wir diese Prinzipien nicht mehr ernst nehmen, was so Paulus und so weiter geschrieben haben. Eine andere Person sagt, ja Moment mal, die Bibel ist Gottes Wort und so wie die Kultur damals war, so muss die Kultur auch heute sein. Was würdest du sagen? Wir schauen uns hier unsere erste Methode, unser erstes Tool an, so nennen wir es auch. Und zwar geht es um das Thema Kontext verstehen. Ein bisschen genauer gesagt geht es darum zu unterscheiden, was oder wo ist die Bibel eigentlich beschreibend und wo ist sie vorschreibend? Also wo sagt die Bibel oder erzählt die Bibel einfach uns, wie war damals eine Kultur? Zum Beispiel, dass ein König damals mehrere Frauen hatte. Und auf der anderen Seite muss ich aber gucken, wo ist eigentlich der Unterschied? Was sagt eigentlich Gott zu dem Ganzen? In dem Fall ist es recht einfach, weil in 5. Mose 17, 17 Gott explizit darauf hinweist, dass auch ein König nicht viele Frauen haben sollte. Siehst du auch schon, wenn du Genesis blätterst, erst ein paar Seiten, sagt Gott gleich, ein Mann oder eine Frau, das ist Gottes Idee. Und wenn du ein bisschen weiter blätterst bei Salomo, stellst du plötzlich fest, woran ist er gescheitert? An den Frauen. Das heißt, ich muss gucken, wo ist die Bibel beschreibend und wo ist sie vorschreibend? Was sagt eigentlich Gott dazu? Und wenn es Menschen gibt, die sagen, boah, hey Christian, du kannst doch nicht die Bibel so ernst nehmen. Vielleicht wurdest du schon mal kritisiert, dass du die Bibel so ernst nimmst. Und vielleicht wurde dir genau so etwas schon mal vorgeworfen, dass Menschen sagen, also Moment mal, wenn du das ernst nimmst, dann musst du ja auch das ernst nehmen, dass ein Mann viele Frauen haben sollte. Oder dass das ganze Thema Sklavenhandel ist ja auch da noch aktuell. Oder das ganze Thema männlicher Patriarchat. Wenn jemand so etwas sagt, dann fehlt dieser Person ein gewisses Bibelverständnis, dass sie unterscheiden muss, wo ist die Bibel beschreibend, wo beschreibt sie einfach und was ist eigentlich Gottes Meinung dazu. Methode Nummer zwei. Ich nenne es das göttliche Prinzip entdecken. Du siehst hier eine Grafik, weil ich mal aufschlüsseln möchte, warum es eigentlich so viele verschiedene christliche Strömungen gibt und wo wir doch eigentlich die gleiche Bibel haben. Wie kann das sein? Wir haben doch das gleiche Fundament. Der Unterschied ist, dass wir ein unterschiedliches Bibelverständnis haben. Das ist jetzt hier sehr einfach runtergebrochen, aber es gibt, wie du gerade gesehen hast, manche Strömungen, die sagen, hey, warte mal, wenn es in der Bibel steht, dann ist es eins zu eins, muss ich das so übertragen auf mein Leben, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Zum Beispiel, wenn es in der Bibel steht, du sollst ein Kopftuch tragen, soll ich heute ein Kopftuch tragen. Wenn da steht, du sollst den Bart nicht abrasieren, soll ich heute auch den Bart nicht abrasieren. Ohne zu verstehen, dass es vielleicht andere Gründe hatte. Auf der anderen Seite, ich nenne es mal Fundamentalismus, auf der anderen Seite gibt es einen anderen Ansatz, nämlich zu sagen, ja, Kultur hat sich verändert. Kann man nicht mehr so sehen. Und immer wenn Stellen kommen, wo ich sage, boah, ich in Deutschland sehe das ganz anders, wo ich plötzlich sehr schnell dabei bin zu sagen, das muss irgendwie anders gemeint sein. Ich nenne es mal Relativismus. Und ich möchte dir heute gemeinsam mit Franzi einen dritten Weg vorstellen. Einen dritten Weg, nämlich, dass wir sagen, wir schauen den ersten Schritt uns an, worum geht's? Sagt man noch Exegese. Was war damals die Kultur? Was meint Paulus eigentlich oder Jesus, wenn sie über ein bestimmtes Thema sprechen? Und dann entdecke ich plötzlich ein göttliches Prinzip, das nicht nur zeitlos ist, sondern auch kulturunabhängig. Und dann kann ich, wenn ich das entdeckt habe, überlegen, was heißt das ganz konkret heute? Und das ist ganz einfach zusammengefasst unser Bibelverständnis. Wenn du mitschreiben möchtest, das sei ein Moment, also kurz zusammengefasst, wir nehmen die Bibel sehr ernst. Und weil wir sie ernst nehmen, bemühen wir uns, sie zu verstehen. Das ist der Gedanke. Und das, was du hier siehst, werden wir jetzt einmal ausprobieren, und zwar an der Korintherstelle aus 1. Korinther 6, 16. Da schreibt Paulus Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Unzucht ist das Wort Pornia. Pornia bedeutet, oder steht für jeden Geschlechtsverkehr oder Sexualität außerhalb von Ehe. Falls du unsicher bist, frag einfach mal irgendeinen Sprachwissenschaftler, egal ob christlich oder nicht christlich, er wird dir sehr schnell das erklären können. Weiter geht's. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den einen Körper. Und jetzt machen wir genau das Prinzip, was wir gerade hier links ausprobiert haben. Das heißt, wir schauen uns mal an, was ist eigentlich das zeitlose Prinzip? Sagt Paulus in dem Vers, denn haltet euch fern von aller Unzucht, von Pornia, weil ihr sonst Kinder bekommt. Sagt Paulus, haltet euch fern von aller Unzucht, weil ja damals die Leute sehr früh geheiratet haben. Sagt Paulus, haltet euch fern von Unzucht, weil sonst kriegt ihr vielleicht Geschlechtskrankheiten, weil es damals gab es keine Verhütungsmittel. Nein! Wir könnten uns da lange jetzt rein recherchieren, ob wie die Kultur damals war, aber das ist überhaupt nicht das Prinzip. Das ist überhaupt nicht das göttliche Prinzip, sondern er sagt, er warnt hier in Vers 16, denn die beiden werden zu einer Einheit. Das heißt, er warnt vor einer Bindung, die entsteht. Wenn du jetzt den Weg auf die heutige Kultur gehst, dann wirst du sehen, dass es bis heute sich nicht verändert hat. Wir Menschen sind immer noch gleich. In der Neurowissenschaft wissen wir heute genauso, dass durch Sexualität eine extrem starke Bindung entsteht im Vergleich zu vielen polygamen Tieren zum Beispiel. Wenn dich das Thema interessiert, wir gehen heute nicht so detailliert rein, wir haben ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Love, Sex, God. In diesem Buch machen wir nichts anderes, als die ganze Zeit uns anzuschauen, was stecken eigentlich für zeitlose, göttliche, kulturunabhängige Prinzipien, ohne gleich zu sagen, das gilt alles nicht mehr, sondern überlegen, was ist eigentlich die Schönheit von Gottes Ideen aus seinem Wort. Und damit zurück ins Café.
Also wenn ihr konservativen Christen der Meinung seid, okay, wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt, dann darf man keinen Sex vor der Ehe haben, dann habt ihr die Bibel halt nicht richtig gelesen. Also im Hohelied der Liebe, da geht es um Beziehungen. Da gibt es einen jungen Mann und eine junge Frau. Und der junge Mann geht zu der jungen Frau, die er seine Freundin nennt, nach Hause und dann haben sie Sex. Also ist Sex vor der Ehe biblisch tatsächlich. Und ihr pickt euch da irgendwelche Bibelstellen raus, wie ihr wollt.
Also da sehe ich jetzt ganz anders. Zum Thema Sex vor der Ehe steht es ganz klar in der Bibel, 5. Mose 22, 20. Wenn du Sex vor der Ehe hast, dann ist das eine so schlimme Sünde in Gottes Augen, dass sie sogar Todesstrafe verdient hat. Gott verbietet Sex vor der Ehe, ist doch klar. Also, außerdem steht es in 1. Mose 1, 28. Vermehrt euch und seid fruchtbar. Oder umgekehrt, seid fruchtbar und vermehret euch. Also, es ist doch klar, dass Sex einfach nur für die Fortpflanzung da ist und doch nicht einfach so zum Vergnügen.
Einfach so zum Vergnügen? Zwei verschiedene christliche Ansätze. Einer Kreis, der eher sagt, ey, warte mal, ihr Christen, ihr pickt euch raus, was ihr möchtet. Schaut mal Hohelied an. Klammer auf, was passiert? Die Person pickt auch nur eine Stelle raus, in dem Fall Hohelied, und lässt andere Bibelstellen weg. Und eine andere Person, wo du merkst, kommt aus einer christlichen Kultur, wo es sehr viel um Verbote geht, um Regeln, um Gesetze. Und du merkst, das ist auch nicht gesund. Ich möchte hier Methode Nummer 3 vorstellen. Ich nenne sie die Puzzleteil-Methode. Puzzleteil-Methode geklaut aus Matthäus 4, Vers 4, wo Jesus auch vom Teufel eine Bibelstelle aus dem Kontext gerissen vorgelegt bekommt. Und Jesus aber weiß, er kennt die Bibel sehr gut. Er weiß, was ist die Gesamtaussage der Bibel. Und wie wir da hinkommen, werde ich dir jetzt zeigen. Auf der einen Seite hast du eine Person, der sagt, hey, 1. Mose 1, 28, 6 ist nur zur Fortpflanzung da. Person Nummer 2, vielleicht dein Kumpel, der sagt, nee, warte mal, Hohelied 7, 13, Sex beim Dating ist was Wunderschönes. Und jetzt passiert das, was ich nenne Bibel-Kung-Fu. Erste Person sagt, nein, 1. Mose 1, 28, ich habe recht. Zweite Person, nein, Hohelied 7, 13, Sex beim Dating ist was Schönes. Und das ist genau das, was Spaltung verursacht. Ein paar Gedanken zur Auflösung von dem Problem. Schritt Nummer 1. Ich muss mir anschauen, warum geht es wirklich in der Bibelstelle? Was ist Gottes Idee dahinter? 1. Mose 1, 28 ist relativ leicht. Du siehst relativ schnell, Sex ist nicht nur zur Fortpflanzung, sondern unter anderem zur Fortpflanzung da. Hohelied ist ein bisschen schwieriger. Als ich Student war, hatte mich diese Stelle auch sehr beschäftigt, weil ich sehr mit dem Thema gerungen habe und habe alle möglichen Bibelstellen aus dem Hohelied ausgedruckt. Mit den ganzen Papieren bin ich zu meinem Mentor, habe ihm das hingeknallt und gesagt, also hier steht doch ganz klar, da ist ein junger Mann, der besucht seine Freundin in einem anderen Haus und habe ihm da erzählt und erklärt und mein Mentor schaut mich an. Er sagt, Christian, seit wie vielen Jahren gibt es bei uns das Thema Dating und Beziehung? Jemand eine Idee? 100 Jahren. Seit 100 Jahren gibt es das Thema, das Konzept, dass man irgendwie vor der Ehe in so einer Beziehung ist. Heißt nicht, dass das falsch ist, aber das heißt, dass wenn Salomo über seine Freundin spricht, meint er sehr wahrscheinlich etwas anderes, als was wir heute verstehen. Die beiden waren verheiratet. Schritt Nummer 2. Ja, die Person hat in einem anderen Haus gewohnt, das stimmt, aber das ist nicht ein Freund, der seine Freundin besucht, sondern es war damals üblich, dass die Königin nicht, oder die Königinnen und die Frauen vom König nicht im Palast gewohnt haben, sondern in anderen Häusern. Kannst du sogar in der Bibel nachlesen. Die beiden waren verheiratet. Und der dritte Punkt ist das Hohelied. Was haben wir hier für eine literarische Gattung? Wir haben eine Gattung der Poesie. Du kannst zu Hause mal nachschauen. Im Hohelied hast du 8 verschiedene Gedichte über die Liebe, aufgeteilt auf 7 Kapitel. Aber das muss nicht unbedingt eine chronologische Aufeinanderfolge sein. Ich habe einen Vergleich, wäre vielleicht zu sagen, ja, David hat auch nicht, wenn du im Psalm 50 liest, wie er mit einer Person geschlafen hat, und im Psalm 75 liest, wie er jemand geheiratet hat, wirst du auch nicht sagen, Moment mal, jetzt hat der Sex vor der Ehe gehabt. Wie kann ich sowas rausfinden? Jetzt, wenn du nicht jetzt hier vorne jemand hast, der dir ein paar Sachen erzählt, wie kann ich das prüfen? Mein Tipp, Studienbibel. Ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von der Begegnung fürs Leben. Jeden Tag lese ich ein Kapitel, schaue nochmal 1, 2 Schätze nach, weil sie erklären sehr viel zu verschiedenen historischen Kontexten. Und hier zum Beispiel würdest du es sehen, so eine Anmerkung beim Hohelied, wo er auch sagt, das Hohelied ist eine Reihe von 7 Gedichten, aber nicht unbedingt in zeitlicher Abfolge. Die beschreiben Verlobung, Hochzeit und so weiter. Tipp Nummer 2. Wie finde ich eigentlich Bibelstellen zum Thema Sexualität? Einfach mal googeln, Bibelstellen zum Thema Sex, bitte nicht nur Sex googeln, sonst kommt was anderes raus. Und plötzlich findest du ganz viele Bibelstellen, die du einfach mal anschauen kannst. Du schaust, was ist jeweils das göttliche Prinzip dahinter? Das sind Tools, die du übrigens bei uns im Bible College, im Bible Track auch kennenlernst. Wenn du sagst, hey, vielleicht ist es dran, einmal im Jahr gemeinsam mit dem ICF durch die komplette Bibel zu gehen, dann könnte sein, dass das mal ein cooler nächster Schritt ist, wenn wir jetzt im September starten. Zusammengefasst, Schritt Nummer 1, ich versuche, möglichst viele Bibelstellen zu einem Thema zu finden und dann schaue ich rein, was steht da genau drin. Ich zeige dir mal, wie es aussehen würde beim Thema Sexualität. Wir hatten jetzt 2 Stellen. Also, wir haben aufgeklärt, Hohelied 7,13, da geht es nicht um Dating, sondern die Aussage, das göttliche Prinzip ist, Sexualität ist etwas Schönes. Und damit ist übrigens ein Widerspruch zur fundamentalen Theologie, die jetzt sagen würden, ja, das ist nur zur Fortpflanzung da. Nächster Punkt. Nächste Bibelstelle. Wir merken plötzlich, es ist kein Widerspruch mehr, sondern du kannst es kombinieren, es passt zusammen. Und nun hole ich Vers Nummer 3. In dem Fall 5. Mose 20,20, hier ist ein Rechtschreibfehler drin. Wichtig, es ist 5. Mose 22,20. Falls du dich mal gefragt hast, wo steht es wirklich schwarz auf weiß in der Bibel, dass Sex vor der Ehe nicht Gottes Idee ist, das wäre eine Stelle, die sehr, sehr klar ist. Kannst du zu Hause mal nachschauen. Ezekiel 23, es gibt ganz, ganz viele Stellen zum Thema Unreinheit. Auch das ist ein Prinzip, wo die Bibel sagt, hey, wenn du mit jemandem schläfst, der nicht dein Ehemann oder Ehefrau ist, führt das zu Unreinheit. Etwas, was sich bis heute nicht verändert hat. Wir schauen mal 1. Korinther 6,18 an, wo ich sehe, Unzucht, dieses Wort Pornia, beinhaltet Sex vor der Ehe. Und plötzlich hast du Dutzende Stellen in der Bibel zum Thema Sex vor der Ehe, die du vorher vielleicht übersehen hast. Noch einen letzten Vers, Korinther 7,5, und Paulus sagt, habt regelmäßig Sex. Wieder ein anderes göttliches Prinzip, wo er sagt, hey, Sexualität ist sowas Schönes, ist sowas Wichtiges, eine Zelebration der erotischen Liebe, ein Vorgeschmack auf das, was wir im Himmel erleben werden. Habt regelmäßig Sex als Ehepartner. Warum? Aufgrund dem Bindungsprinzip, weil es euch zusammenschweißt. Das waren jetzt nur 6 Bibelstellen, aber was du jetzt schon siehst ist, du kannst annähernd eine Gesamtaussage der Bibel zu einem Thema treffen. Das nenne ich die Puzzleteilmethode. Und ich lade dich ein, zu Hause einfach mal das auszuprobieren bei einem bestimmten Thema, das dich persönlich gerade beschäftigt. Und damit nochmal zurück ins Café.
Also du sagst ja, Sex vor der Ehe ist schlecht. Aber ich erlebe da was komplett anderes. Wenn ich Sex habe, dann ist es richtig schön. Und es ist eine Art und Weise, wie ich die Liebe zu meiner Freundin ausdrücke. Und ich fühle mich voller Freude und erfüllt. Und das ist ja klar, weil Gott ist ja die Liebe. Und Gott liebt auch Sex. Also dementsprechend ist Sex auch vor der Ehe was Gutes. Und ich habe auch Frieden im Gebet damit.
Diese Person sagt also, wenn es sich gut anfühlt, dann muss es auch gut, richtig und wahr sein. Vielleicht kennst du noch dieses Dreirad aus unserer Predigtserie. Sie repräsentiert so ein bisschen dein Leben und wovon du dich lenken lässt. Und diese Person hat in dem Fall nicht die Bibel vorne oder die Tradition, sondern ihre Erfahrung. Vielleicht kennst du es aus anderen Lebensbereichen. Du sollst eigentlich lernen oder dich für ein Meeting vorbereiten, aber dann ist da Netflix und du fährst hier, tuckerst hier rum. Ach, das fühlt sich ja schön an. Mal noch ein bisschen so zurück, nach vorne. Oder du weißt, Pornos sind eigentlich nicht gut. Bist du an der Kante stehst und merkst, ah ja, hat sich eigentlich ganz schön angefühlt, bis ich die Konsequenzen gespürt habe. Das passiert, wenn wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Sie sind sehr wichtig. Ich würde sie nie aus diesem Konstrukt rausmachen. Wir können nicht einfach sagen, ach komm, die Gefühle brauchen wir nicht, die hauen wir mal weg. Nee, die sind so, so wichtig. Sie sind so gute Begleiter und wir müssen sie ernst nehmen. Wir müssen deine Erlebnisse, das, was du erlebt hast, musst du ernst nehmen und darfst du auch ernst nehmen. Ich nehme dich mal mit auf eine kleine Gedankenreise. Stell dir vor, du hättest in deinem ganzen Leben noch nie ein liebevolles Wort gehört. In deiner Familie, deinem Freundeskreis, überall wo du bist, wirst du minderwertig behandelt, ständig beleidigt und das nur Missbrauch und Hass. Jetzt kommst du aus dieser Situation, so bist du aufgewachsen mit der festen Überzeugung, es existiert keine Liebe und jeder Mensch ist von Grund auf böse. Stimmt es jetzt für alle Menschen auf dieser Welt, dass es wirklich keine Liebe gibt, nirgendwo? Nein, es ist einfach nur deine persönliche Erfahrung, die schmerzhaft ist, die wichtig ist, ernst zu nehmen, von der du Heilung brauchst. Aber wenn sie dich leitet, dann wirst du auch diese Liebe, die es eigentlich wirklich gibt, vielleicht niemals erfahren, weil du immer mit dieser Brille deiner Erfahrung durch die Welt läufst. Es kann keine Liebe gehen. Kann es vielleicht sein, dass nur weil sich was gut anfühlt oder irgendwas deine Erfahrung, deine Prägung ist, das nicht absolut richtig ist? Ich glaube eben, dass unsere Gefühle so wichtig sind, dass sie so gute Begleiter sind, aber schlechte Leiter. Und wer ein guter Leiter ist, ist für mich die Bibel. In Hebräer 4 gibt es eine richtig coole Stelle. Da spricht das Wort Gottes über sich selbst. Da steht quasi, Gottes Wort, also die Bibel, ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis unser Innerstes, also in unsere Erfahrungen, in unsere Gefühle, alles, was wir erlebt haben, was wir denken, bis in unsere Seele und unseren Geist. Und es trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über unsere Gedanken und unsere geheimsten Wünsche des Herzens. Die Bibel sagt also von sich selbst, ich bin ein unbestechlicher Richter, ich bin unveränderbar. Und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber ich weiß, dass meine Erfahrung, meine Gefühle, meine Gedanken immer wieder schwanken. Und die Frage ist, möchtest du dich von deinen schwankenden Erlebnis leiten lassen oder möchtest du die Entscheidung treffen, die Bibel hier nach vorne zu setzen und zu sagen, ich lasse mich von den unbestechlichen Richter leiten. Die Bibel ist der Meinung, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen sau wichtig sind. Aber ich muss lernen, sie zu prüfen. Vielleicht ist es bei dir nicht Thema Sex vor der Ehe, sondern du hast vielleicht schon mal für jemanden für Heilung gebetet, weil du es in der Bibel gelesen hast, aber es ist nichts passiert. Und langsam aber sicher merkst du, wie du immer weniger den Bibelstellen glaubst, dass Gott Wunder getan hat, dass er Menschen geheilt hat. Oder vielleicht wurdest du auch in Kirche verletzt und du siehst jetzt die Bibel durch die Brille von Kirche kann nicht gut sein und du fängst an, die Bibelstellen über Kirche rauszustreichen oder anders zu interpretieren. Mir ging es auch so. Im Thema Wunder merke ich, dass ich immer wieder wenig physische Wunder erlebe. Und wenn ich dann so eine Bibelstelle lese, wie da wurden 1000 oder alle geheilt, bin ich so, ja toll, Jesus. Und wenn ich für jemanden bete, dann geht der gefühlt kranker nach Hause, wie er gekommen ist. Und was mir hilft, ich kann entweder in meiner Erfahrung stecken bleiben, mich von ihr leiten lassen, in meinem Gefühlschaos sein, oder ich kann ein mutiges Gebet beten und sagen, Jesus, wenn das noch nicht meine Erfahrung ist, dann darfst du mich korrigieren. Dann setze ich jetzt diesen Standard von der Bibel, ich lasse mich von dir leiten und ich sage, selbst wenn ich jetzt noch keine Wunder erlebe, ich weiß, dass es Realität ist und ich weiß, dass sich meine Realität der Bibel anpassen wird. Vielleicht kennst du es im Alltag, ist gar nicht so einfach, das aufrechtzuerhalten. Und ich habe so eine wunderschöne Bibelliste mit fast allen Themen in meinem Leben, die mich beschäftigen, wo ich merke, dass es mir schwerfällt, Glauben zu haben. Und ich habe einfach gegoogelt, Bibelstelle Heilung, Bibelstelle Identität, habe mir die runtergeschrieben und ich merke, wenn ich wieder so bin, oh Mann, ich bin das Opfer der Welt, ich habe für jemanden gebetet, der wurde nicht geheilt, hole ich diese Liste raus und sage, ich lasse mich jetzt vom Wort Gottes leiten. Du darfst sagen, was in meinem Leben Realität werden darf und was nicht. Damit zurück ins Café.
Ich verstehe dich einfach nicht. Wie kannst du nur so in Sünde leben und dich noch ein Christ nennen? Das geht doch gar nicht. Und so jemand gehört gar nicht in die Kirche. Du sollst dich wirklich schämen.
Also, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du denn so begrenzt und altmodisch sein, dass du an diesem alten Konzept, an diesem verstaubten Konzept von kein Sex vor der Ehe festhältst, wenn es offensichtlich veraltet ist? Und außerdem ist es auch noch schädlich, weil es gibt so viele konservative Christen, die das gelebt haben. Ich kenne die. Und die sind sowas von prüde und verklemmt. Und die haben ein total verzerrtes und verstörtes Bild von Sex.
Und damit herzlich willkommen unter jeder Kommentarspalte einer Predigt oder auf Social Media. Genau so gehen wir miteinander um, oder? Vielleicht nicht manchmal direkt im Gespräch, aber in den Kommentaren, die wir machen, oder zumindest in unseren Gedanken. Weil wir nicht verstehen, wie kann jemand so anders denken wie ich? Vielleicht merkst du, es ist ein ganz anderes Thema. Jemand raucht als Christ in deinem Umfeld. Du denkst dir, wie kann der nur Christ sein? Der glaubt wahrscheinlich gar nicht an Jesus, wenn er noch eine Abhängigkeit hat. Oder jemand anderes isst Fleisch und du bist überzeugter Vegetarier und denkst dir, wie kann der das der Umwelt eigentlich nur antun? Oder jemand hat einfach eine andere politische Meinung und du zerbrichst dir den Kopf darüber, wie jemand so sein kann. Und das ist genau der Punkt. Du überträgst die Meinung, das Verhalten einer Person darauf, wer sie ist. Und Jesus macht da was ganz anderes. Vielleicht kennst du die Geschichte der Ehebrecherin, dass eine Frau, die einen Mann betrogen hat, und die Religiösen der Zeiten, die quasi so die Kirche geleitet haben, kommen voller Hass und sagen, Jesus, diese Frau muss verurteilt werden, die ist richtig schlimm, die hat ihren Mann betrogen, du musst ihr die Todesstrafe geben. Jesus ist ganz ruhig und sagt, ey, der von euch, der noch nie einen Fehler gemacht hat, noch nie gesündigt hat, noch nie das Ziel Gottes verfehlt hat, der soll den ersten Stein werfen. Stück für Stück gehen alle. Jesus kniet sich zu dieser Frau nieder, schaut in die Augen und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Du bist frei, du darfst gehen. Und das, was ich an Jesus liebe, ist, er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, und jetzt sündige nicht mehr. Jesus bringt es also irgendwie zusammen, unser Verhalten, unsere Meinung, das, was wir tun, unseren Lebensstil von unserer Identität zu trennen. Er kann dir jetzt in diesem Moment sagen, du bist 100% geliebt und angenommen, auch wenn ich nicht Ja zu deinem Verhalten sage. Meine Frage an dich, fühlen sich Andersdenkende oder Anderslebende bei dir wohl? Wenn sie sich mit Fragen oder Kämpfen äußern, fühlen sie sich wohl bei dir oder fühlen sie sich verurteilt, so wie in diesem Gespräch im Café gerade? Damit auch wieder zurück dorthin.
Weißt du, in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, da war es immer so, dass ich irgendwie als weniger wert oder dreckig behandelt wurde, weil ich halt schon Sex hatte. Ich durfte manche Sachen nicht machen. Zum Beispiel durfte ich kein Leiter werden. Und ja, ich war einfach so ein Christ zweiter Klasse und das ist für mich nicht Nächstenliebe. Und außerdem, als ich als Teenager Fragen zu dem Thema Sex hatte, dann wurde es immer abgebrochen mit dem, ja, das ist halt so und Sex ist schlecht und wenn du es vor der Ehe hast, dann kommst du in die Hölle. Und ja, ich konnte mich also an niemanden da wenden über das Thema und war komplett allein mit dem Thema Sex.
Einmal verstehst du die Person und du verstehst, wie sie ihre Bibel liest oder was für eine Geschichte sie hat. Auch bei der anderen Person, die vielleicht ein bisschen hart klingt und die Bibelverse um die Ohren schreit, ja, vielleicht hat sie es nicht anders gelernt. Vielleicht wurde ihr so eine Angst eingeflößt, boah, wenn du Sex hast, wenn du Gott hinterfragst, dann ist es das Schlimmste, was du tun kannst, dass du eine Angst in dieser Person. Wenn du die Geschichte, die Biografie einer Person verstehst, dann kannst du ihr zuhören und dort begegnen, wo sie ist. Und das Gleiche macht Jesus mit uns. Die Frage ist nur, bist du bereit, diese Brille, durch die du wie die Bibel siehst, abzulegen? Bist du bereit zu sagen, ja, ich habe eine gewisse Kultur, ich habe eine gewisse Prägung, durch die ich die Bibel sehe und das ist vielleicht so ein bisschen verschwommen. Da gibt es vielleicht so ein paar Worte, die ich eher mal abdecke, eher mal nicht so ernst nehme. Und bist du bereit zu sagen, Jesus, du darfst meine Biografie meine Kultur, so wie ich geprägt bin, so darfst du mich verändern. Und du betest vielleicht sowas, ja, Jesus, wenn du anderer Meinung bist, du darfst meine Brille korrigieren, du darfst sie wie so säubern, du darfst sagen, wo ich schräg bin, wo ich eine komische Kultur habe. Und ich korrigiere nicht die Brille, die Bibel mit meiner Brille der Biografie, sondern ich fange an, dass die Bibel mich korrigieren darf. Und das ist meine Frage an dich heute. Darf Gott anderer Meinung sein, auch wenn du es nicht verstehst?
Bei dem Thema, das ich gerade beschäftigt. Vor vielen, vielen Jahren saß ich genau auf diesem Stuhl. Und ich hatte sehr viele kritische Fragen. Ich habe sehr mit dem Thema gekämpft. Aber es sind zwei Dinge passiert, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt haben. Nummer eins, ich habe mich mit der Bibel beschäftigt. Ich habe mich beschäftigt und habe gemerkt, krass, die Bibel ist so gut fundiert. Das hatte ich vorher nicht gewusst. Vielleicht von irgendwelchen Menschen geschrieben, keine Ahnung. So gut belegt. Und Punkt Nummer zwei ist, ich habe Gott immer besser kennengelernt und ich wusste, dass er gut ist. Meine Frage an dich ist, was machst du, wenn es in deinem Leben gerade alles andere als gut läuft? Wenn du gerade durch ein dunkles Tal durchläufst, mit dem Thema kämpfst, woher weißt du zu 100%, dass Gott gut ist? Woher weißt du zu 100%, dass er dich liebt? Dass du ihm vertrauen kannst, wenn er etwas in der Bibel schreibt, was du am Anfang nicht verstehst? Indem du ans Kreuz schaust. In Johannes sagt Jesus Folgendes, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dadurch bewiesen, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. In anderen Worten, je mehr ich verstehe, was am Kreuz passiert ist, desto mehr verstehe ich, wie krass dieser Gott dich und mich lieben muss, dass er das für uns gemacht hat, dass er am Kreuz für alle unsere Fehler gestorben ist. Wenn du zum allerersten Mal da bist und sagst, hey, was für eine abgefahrene Kirche, kann es sein, dass du heute eine Entscheidung treffen möchtest, zu sagen, hey, ich möchte dieses Geschenk vom Kreuz annehmen. Ich möchte annehmen, dass er für alle meine Fehler gestorben ist, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und was ich vielleicht auch leider noch in der Zukunft machen werde. Und du erlebst, dass dieser Gott gut ist, dass er dich liebt. Und wenn du plötzlich Stellen aufschlägst, wo es um Tod, um Mordschlag geht und um Konflikte und Kriege und was ich was und du keine Ahnung hast, worum es gerade geht, weißt du, Gott ist gut. Und ich lade dich ein, auf eine Schatzsuche zu gehen, weil du so viele Schätze in selbst solchen Bibelversen entdecken wirst.
Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht ist es genau dein Thema heute, Sexualität. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Und was ich an Jesus liebe, er ist nicht so, ja, beantworte erstmal deine Fragen und dann kannst du zu mir kommen. Nee, er ist wie bei der Ehebrecherin, er sagt, ich bin da, wo du bist. Und ich gehe auf Augenhöhe mit dir und begegne dir einfach in deinen Fragen, in deinem Schmerz, in deiner Verletzung, in deinen Erlebnissen, die nicht zur Bibel passen. Und ich bin einfach da. Ich habe das persönlich auch erlebt, vielleicht ist bei dir eben nicht Thema Sexualität, bei mir war es Thema, dürfen Frauen predigen. Und ich habe das wie in so eine Box gesteckt, weil immer so, ah ja, irgendwann mal kann ich mich damit beschäftigen. Habe aber gemerkt, in meinem Herzen hat es mich so aufgewühlt. Und Jesus hat mich herausgefordert zu sagen, hey, selbst wenn du mich nicht verstehst, lass die Beziehung zu mir nicht abbrechen. Nur weil du ein Thema nicht siehst. Und am Ende, als ich diesen Prozess mit Jesus gegangen bin und geresearched habe, hey, was meinst du wirklich dahinter? Habe ich gemerkt, die Bibelstellen waren gar nicht mein Problem, sondern meine Herzenseinstellung. Jesus hat mich gechallenged zu sagen, ja, warum siehst du das als zweitwertig, wenn Frauen nicht leiden dürfen? Warum siehst du das als minderwertig, dass du als Mama daheim sein sollst? Warum siehst du es als minderwertig, wenn Frauen eine andere Rolle haben? Und mein Herz wurde gechallenged, meine Biografie wurde gechallenged, wo ich die Bibel durch so eine frauenfeindliche Brille gesehen habe. Und ich glaube, das möchte Gott dir heute sagen. Einerseits, er begegnet dir genau da, wo du bist. Er erwartet nicht von dir, dass du alle Antworten hast, weil er ist derjenige, der dir die Antworten gibt. Und gleichzeitig will er, glaube ich, heute dein Herz challengen. Loszulassen von Konzepten, Prinzipien, die dich nicht zum Aufblühen bringen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dich jetzt in diesem Moment zu uns niederkniest, da, wo wir gerade sind. Egal wie unvollkommen wir sind, egal wie viele Fragen wir haben, egal ob wir dich kennen oder noch gar nicht oder vielleicht so ein bisschen. Ich danke dir, dass du jetzt vor uns kniest und uns sagst, ich verurteile dich nicht. Ich sehe dich da, wo du bist. Ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Erfahrung. Und das spreche ich über jedes einzelne Herz hier aus. Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dich kennt und der dir nicht erst begegnet, wenn du fertig bist, sondern im Hier und Jetzt. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben drauf drücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.